Kulturradio. Die Kunst zu hören. Kulturtermin.
Ja, ja, ich komme ja schon. Ja, ja. Ja, ich komme ja schon.
Ja, bitte?
Flüchtig.
Willkommen.
Flüchtig willkommen.
Wie Kulturschaffende.
Das Einwanderungsland Deutschland gestalten.
Wie Kulturschaffende das Einwanderungsland Deutschland gestalten. Mit Jenny Erpenbeck, Shermin Langhoff, Nicola Richter, Jürgen Quandt und Philipp Ruch.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger von Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem.
In der jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit der Frage, was sagt uns Christen eigentlich die Bibel zu dieser Frage, Asyl in der Kirche, Kirchenasyl, Umgang mit Flüchtlingen, haben wir ja immer wieder die Feststellung gemacht, wenn man daraufhin die Bibel sowohl Alten wie Neuen Testaments sich anschaut, dass dieses Buch ein Buch ist, das von Flüchtlingen für Flüchtlinge geschrieben worden ist. So allgemein kann man das, denke ich, sehr wohl sagen.
Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
Ich meine, es ist ja in dem Sinne vielleicht keine Flüchtlingsgeschichte, sondern eine Geschichte der Unbehaustheit. Und vielleicht ist es auch gut, darüber nachzudenken, was das bedeutet. Denn Flüchtling ist eine blöde Kategorie. Also Flüchtling sein ist wahnsinnig degradierend. Man ist immer in dieser Bittstellersituation. Das heißt, wenn man eher von dieser Unbehaustheit ausgeht und sagt, da sind Menschen, die haben gerade keine Wohnung, die haben kein Haus, die haben nichts, die haben keine Herberge, dann kann man sich besser in die Situation hineinversetzen, sich vorzustellen, wie es ist, ohne Wohnung zu sein. Das ist, glaube ich, das Aktuelle, dieses Nichts zu haben und angewiesen zu sein auf Hilfe.
Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zu der Zeit Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er.
Ja, also insofern vielleicht, als dass man sich vorstellen kann, dass im Moment gerade die Menschen erfrieren vor dem Lageso, vor dem Erstaufnahmezentrum in Berlin und in diesem Chaos wirklich auch existenziell bedroht sind. Also mitten in Berlin, also in der deutschen Hauptstadt, in der informellen politischen Hauptstadt Europas, erfrieren Menschen, weil sie zu uns gekommen sind und Einzelne in der Regierung, eben das, wenn sie so wollen, wirklich finstere Kriminelle, schwerkriminelle Gesellen finden, sie wollen jetzt inszenieren, dass wir irgendwie überfordert sind und insofern ist es vielleicht relevant.
Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut.
Natürlich kann man die Weihnachtsgeschichte sehr gut assoziieren, auch mit dem, was Menschen heute bewegt, unterwegs zu sein und Zuflucht zu suchen.
Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir's sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten.
Was wirklich fehlt, ist nicht nur die Orientierung an der Weihnachtsgeschichte, sondern es fehlt überhaupt das Vorstellungsvermögen dafür, wie es einem selber gehen würde, wenn man Flüchtling wäre. Es fehlt dieses Denken in der Möglichkeit, dass es einem auch selber so gehen kann. und dass auch für uns die Welt des Krieges und der Gefahren nicht abgeschafft ist. Früher war ja die Gastfreundschaft auch nicht Sitte, weil die Leute bessere Menschen waren. Gastfreundlich waren ja auch nicht nur die Christen, sondern gastfreundlich waren alle, die ein Gefühl dafür hatten, dass es ihnen ähnlich gehen kann, vielleicht eines Tages. Das heißt, es war ein Geben und Nehmen. Und durch die ungeheure Sicherheit, die wir hier haben mit unserer abgeschotteten Welt, sehen wir uns selber nicht mehr in der Rolle. Und ich glaube, daran liegt es, dass manche Leute das Problem so wegschieben können oder sagen können, es soll uns nichts angehen.
Jenny Erpenbeck, Schriftstellerin, hat in diesem Jahr Gehen, Gehen, Gegangen geschrieben, den Flüchtlingsroman des Jahres. Für die Recherche führte sie monatelang Gespräche mit afrikanischen Flüchtlingen und besuchte sie im Flüchtlingsheim. Zu ihnen hält sie bis heute regelmäßig Kontakt. Mittlerweile ist sie ehrenamtlicher Vormund eines minderjährigen Flüchtlings aus Gambia.
Was die Leute angeht, die ich durch die Recherche kennengelernt habe für das Buch, ist es leider so, dass ich mich selber jetzt gerade mitsamt diesen Leuten eigentlich am Tiefpunkt befinde. Es hat sich nichts geändert. Es ist eher schlimmer geworden. Es gibt ganz viel Kontrollen in Berlin, also auf der Straße. Wenn man schwarze Hautfarbe hat, wird man manchmal 2-3 Mal am Tag kontrolliert. Es gibt mehr Kontrollen auch in den U-Bahnen, in den Verkehrsmitteln. Die Flüchtlinge, die schon länger hier sind und schon länger eigentlich ja gar nicht hier sein dürften, bekommen natürlich auch keine verbilligten Tickets oder irgendwas. Sie bekommen ja weiterhin kein Geld. Sie haben weiterhin das Arbeitsverbot. Sie sitzen weiterhin, und darüber können sie ja noch froh sein, in den Notquartieren. Und es wird durch die viele Zeit, die vergeht, eigentlich immer schlimmer. Also einer ist tatsächlich jetzt kürzlich ja einfach klinisch verrückt geworden. Da versuchen jetzt seine Freunde, den nach Niger irgendwie zurückzubuxieren, weil sie sagen, der hat hier ja wirklich gar keine Chance, auch nur überhaupt zu überleben. Auch wenn jetzt die Quartiere vielleicht aufgelöst werden, der kann nicht alleine bleiben, der kann sich nicht alleine durchschlagen. Einer hat mir neulich gesagt, er will zurückgehen nach Niger und Rebell werden, weil er einfach nirgendwo eine Chance sieht. Also er weiß, dass er in Italien definitiv keine Arbeit findet. Er weiß, dass er hier definitiv keine Arbeitserlaubnis bekommt. Aber nach Niger zurückzugehen und Rebell zu werden, ist natürlich die traurigste Alternative, die man sich vorstellen kann. Und das heißt, es sind so die konkreten Dinge, die mir so begegnen jetzt hier so im Alltag und die mich oft so beschäftigen, dass ich für die großen Linien in der Politik gar nicht so viel Nerven mehr übrig habe, um das im Einzelnen zu verfolgen. Ich glaube aber momentan, soweit ich weiß, ist Dublin III noch in Kraft grundsätzlich und wird ja auch auf die Syrer wieder angewandt werden. Und die Ausnahmen sind ja jetzt eigentlich schon wieder vorbei. Und ja, ich sehe immer noch nicht, dass irgendjemand eine positive Perspektive hätte. Und das macht mich wirklich sehr, sehr traurig.
Also das ist natürlich nicht damit getan, wenn Sie sich vorstellen, die letzten 4 Jahre war dem Großteil der Bundesregierung völlig egal, was in Syrien geschieht. Philipp Ruch, Zentrum für politische Schönheit. Wir sind die, die die Kanzlerin erpressen wollen, möglichst schnell eine Willkommensrede zu halten für die über 1 Million Neuankömmlinge in diesem Land.
Das Zentrum für politische Schönheit macht immer wieder mit besonderen, umstrittenen Aktionen auf sich aufmerksam. Zum Beispiel wurden Mauerkreuze vom Spreeufer neben dem Reichstag an die europäische Grenze verfrachtet.
Gott sei Dank, kann man sagen, zeigt Deutschland sein bestes Gesicht und empfängt diese Menschen an den Bahnhöfen. Wir haben die Bilder Ende August, Anfang September nicht vergessen. Und ich glaube, jemanden zu begrüßen, so wie es ihm gebührt, ja, nach diesem Fluchtmarathon auf diesen Todesrouten, auf die unsere Politiker diese Menschen gezwungen haben, das ist etwas, was ich gar nicht verachte oder nicht wertschätze, sondern von dem ich glaube, dass es besser ist als jedes Begrüßungsgeld, das die Bundesregierung in irgendeiner Form diesen Menschen zukommen lassen könnte. Ich glaube, dass die Zivilgesellschaft sich tatsächlich von der besten Seite zeigt und wir sehen, dass hier auch mit einer Hartnäckigkeit dabei ist, wo ich selber fast in Bewunderung ergehe über den tiefen Pragmatismus, der da einfach läuft. Also es sind oft eben nicht gerade die Vorzeigeintellektuellen oder die gesellschaftlichen Eliten, sondern vor dem Lageso beispielsweise durfte ich einen 20-jährigen jungen Araber kennenlernen, der also garantiert Bushido hört, ja, von morgens bis abends, und bei sich zu Hause zwei Syrer aufgenommen hat, die er an der S-Bahn-Haltestelle kennengelernt hat, die dort geweint haben, und sie dürfen bei ihm wohnen. Er arbeitet selber als 20-Jähriger in Nachtschichten und tagsüber schläft er nicht, sondern er versucht, diese Menschen in diesem Irrsinn, der in der deutschen Hauptstadt hier abgeht, zu unser aller Beschämung, versucht er, die zu registrieren.
Warum wollt ihr immer unsere Fluchtgeschichten hören? Mariam ist ein wenig genervt. Seit einem halben Jahr ist sie mit Yusuf und der kleinen Jamila in der Stadt und immer wieder sollen sie erzählen. Von der Balkanroute, von der völlig erschöpften Ankunft in Kos, von den Bestechungsgeldern an der türkischen Grenze, von dem, warum sie ihre Heimat Syrien verlassen haben, warum sie hier sind, mit fast nichts. Aus einem Land ohne Hoffnung in ein Land mit großen Fragezeichen. Antwortet sie und lacht. Wenn Frau Merkel gesagt hat, das schaffen wir, meint sie mit dem Wir dann auch uns? Fragt Yusuf, der Bauingenieur ist und in Spanien gearbeitet hat und der genau hinguckt und sieht, was passiert in seinem Kiez hier in Deutschland. Mariam ist das Sprachwunder der Familie. Sie spricht Arabisch und, da ein Teil ihrer Familie aus der Türkei stammt, auch Türkisch. Sie hat Englisch an der Schule gehabt und spricht es fast akzentfrei. Und Deutsch hat sie in der Türkei gelernt und spricht es gut und versteht fast alles. Für die anderen im Haus übersetzt sie die Tagesschau, wenn sie Interesse haben. Sie wohnen in einer Einrichtung, als Familie. In einem Zimmer mit Kochnische. Mariam arbeitet stundenweise als Altenpflegerin. Sie wusste nicht, dass es den Beruf überhaupt gibt, sagt sie, weil das normalerweise die Familien machen. Das Pflegen der Alten. Yusufs und Mariams Anträge auf Asyl sind im Oktober bewilligt worden. Mariam lächelt und sagt, Alhamdulillah, und ganz ohne Extrageld. Yusuf hat sich sofort beworben, aber seine Unterlagen von der Universität Aleppo sind noch immer nicht angekommen. Wie auch, sagt Yusuf, da ist keiner mehr. Aber ohne Papiere keine Arbeit. Nach Spanien hat er seine Fühler auch ausgestreckt, aber auch dort ist es schwierig. Er hat an der Uni versucht, sich einzuschreiben, aber ohne Unterlagen? Er schaut traurig auf seine Tochter.
Es ist ja nicht zu übersehen, dass etwas geschehen ist, womit man hier in Deutschland, in Europa eigentlich bis vor kurzem überhaupt nicht gerechnet hat. Man hat gewusst, es gibt weltweit zig Millionen von Flüchtlingen, aber das waren immer die Flüchtlinge, die weit weg waren. Und wenn dann doch Flüchtlinge auf die Idee kamen, nach Europa kommen zu wollen, hatte man bis dato eigentlich sich ein System überlegt, das sicherstellen sollte, dass möglichst wenige Europa erreichen. Und Deutschland war einer der Hauptprofiteure dieser politischen Regelung von Asylfragen hier in Europa. Das Stichwort dafür ist Dublin, und das besagt ja, dass Flüchtlinge, die die Grenzen der Europäischen Union erreichen, in dem Land, in dem sie das Gebiet der Europäischen Union betreten, da auch ihren Asylantrag verfolgen müssen. Und wenn man keine Außengrenzen hat wie Deutschland innerhalb der EU, dann bedeutet das faktisch, dass die große Zahl der Flüchtlinge, die da vielleicht doch also den Weg übers Mittelmeer geschafft haben oder jetzt von der Türkei über die Ägäis bis nach Griechenland, dass diese Menschen eigentlich in Griechenland und Italien und Spanien, wo immer sie ankommen, verbleiben müssen. Und die Illusion, das aufrechterhalten zu können auf Dauer, ist im letzten halben Jahr zerbrochen. Dublin existiert faktisch nicht mehr, einfach deswegen, weil inzwischen eine Situation eingetreten ist, die einfach dazu führt, dass Menschen sich nicht mehr durch solche auch äußerst restriktiven und lebensgefährlichen Abschottungsmechanismen zurückhalten lassen. Mein Name ist Jürgen Quandt, ich bin Pfarrer, evangelischer Pfarrer, seit Jahrzehnten in Kreuzberg an der Kirchengemeinde Heiligkreuz Passion, jetzt schon im Ruhestand. Und die Auseinandersetzung mit Flüchtlingsfragen hat bei mir Anfang der 80er Jahre begonnen, als ich hier in Kreuzberg Gemeindepfarrer wurde und zuerst einmal eine Situation vorfand, die es erforderlich machte, sich mit Fragen der Einwanderung, von Migration, so nannte man das damals allerdings nicht, zu befassen. Einfach deswegen, weil Kreuzberg eben seit Anfang, Mitte der 70er Jahre zu einem multiethnischen, multikulturellen Stadtteil geworden war. Viele türkische Familien hinzugezogen waren, die als Arbeitsmigranten hierher gekommen waren. Und dann eben ein paar Jahre später auch ich in meiner Gemeindearbeit mit Flüchtlingsfragen konfrontiert worden bin. Es setzt sich jetzt etwas durch, was Folge verfehlter Politik ist, also auch globaler Politik. Also ein Punkt ist der, dass man auch geglaubt hat, diese riesengroßen Flüchtlingslager in den Anrainerstaaten von Krisenländern wie etwa Syrien oder Irak, also Jordanien, Libanon, Türkei, die würden das schon irgendwie richten und man nicht einmal mit dazu beigetragen hat, dass die notwendige finanzielle Absicherung dieser Flüchtlingslager oder Zeltlager dort gewährleistet ist. Und nachdem nun also deutlich geworden ist, dass die Leute da nicht mal mehr anständig was zu essen haben, haben sie sich auf den Weg gemacht. So. Und das ist so naheliegend und so eindeutig, dass Menschen natürlich gezwungen sind, sich auf den Weg zu machen, wenn da, wo sie leben, überhaupt gar keine Lebensgrundlage mehr vorhanden ist. Und darüber hat sich die Politik in Europa jahrelang keine Gedanken gemacht, nicht nur die deutsche Politik, sondern die europäische Politik insgesamt.
Und ich glaube, was Deutschland ja an Verantwortung hat und vielleicht mehr an Verantwortung hat als andere Länder, ist, dass wir und auch Chance hat, nicht nur Verantwortung, ist, dass wir ein Vorbild sein könnten, aufgrund auch sozusagen unserer Historie. Könnten wir ernst nehmen, die Gründungsväter unserer Verfassung, und könnten sagen, es gibt eine politische Idee, eine republikanische Idee von Zugehörigkeit, die machen wir stark. Also das heißt, wir könnten angesichts auch unserer wirtschaftlichen Situation tatsächlich das Land sein, das Vorbild ist in der Aufnahme und in der Integration von Fluchtbetroffenen.
Charmin Langhoff, Intendantin am Maxim-Gorki-Theater, das einzige der großen Berliner Theater, das bewusst Schauspieler mit verschiedensten Migrationshintergründen beschäftigt. Darunter auch Geflüchtete. Einige der Theaterstücke beschäftigen sich mit der aktuellen Situation von Flüchtlingen.
Ich glaube, die Feststellung, dass wir als Land einer Veränderung bedürfen, dass wir seit vielen Jahren, vielleicht eben seit der Zäsur 1990, die uns glauben machte, etwas geschafft zu haben, etwas überwunden zu haben, genau diese Selbstvergewisserung und genau diesen Diskurs einer Gesellschaft nicht weitergeführt haben, dass wir zu lange uns nicht unterhalten und verständigt haben über das, was uns wert ist. Und das ist ja sehr deutlich zu sehen, das gilt sicher nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa sehr deutlich zu sehen, dass wir immer dann reagieren, wenn es Ausnahmezustände gibt und wenn wir Je suis Charlie Hebdo werden. Und das hält dann ein paar Tage, ein paar Wochen, aber diese Fässer werden nie gefüllt mit dem, was Je suis Charlie Hebdo in der Konsequenz heißen müsste und in der Übersetzung heißen müsste an politischer Praxis, an dem, wie man umgeht mit der Fragestellung, wohin wir wollen und wie wir in Zukunft die Realität, die ja nicht abzuschaffen ist, außer wir stellen Erschießungskommandos an unsere Grenzen, wie wir mit der Realität von Heterogenität, von prozesshafter Gesellschaft, wo Menschen seit 60 Jahren dieses Land verändert haben, von einer schuldbeladenen Nation hin durchaus zu einer Gesellschaft von Menschen mit verschiedenen Hintergründen.
Das ist ja das Thema vieler, vieler kritischer Gruppen, die sagen, natürlich sind viele Krisen in dieser Welt nicht nur lokal verursacht, sondern die haben etwas mit dem Weltwirtschaftssystem zu tun, die haben etwas mit Machtverteilung in der Welt zu tun, mit Machtansprüchen zu tun. Und natürlich kann man gar nicht übersehen, also dass wir ein Teil, also Deutschland ein Teil auch dieses Systems sind, dass bestimmten Ländern, zum Beispiel in Afrika, die wirtschaftliche Basis entzieht. Also viel zitiertes Beispiel, das Fischen an den afrikanischen Küsten, dass also die dortigen Fischer arbeitslos macht und arm und ihnen jegliche Lebensgrundlage nimmt. Oder das Thema Waffenexporte. Die Menschen, die in Krisengebieten umgebracht werden, die werden mit Waffen umgebracht, die in den Industrieländern produziert werden und nicht da vor Ort.
Mariam erzählt von ihren alten Leuten, die als kleine Kinder den Krieg noch erlebt haben. Sie haben damals zu viert, zu sechst, manchmal zu acht in einem kleinen Zimmer gehaust, hat eine Frau erzählt, die in Dresden ausgebombt wurde und im zerstörten Berlin das Ende des Kriegs erlebt hatte. Damals sind viele aus dem Osten gekommen. Flüchtlinge wie ihr, sagen die Alten. Wie viele, will Mariam wissen. 10.000, sagt einer. 1 oder 2 Millionen, vermutet ein anderer. Wie viele genau? Mariam hat sich erkundigt. 12 Millionen Flüchtlinge hat Nachkriegsdeutschland damals aufgenommen. Aus dem Osten. Und ein paar Jahre später hat keiner mehr darüber gesprochen. Jemand hat ihr erzählt, was ein Wirtschaftswunder ist. Wenn keiner zurückschaut und alle nach vorne blicken. Yusuf hat Kaffee mit einer Prise Kardamom zubereitet und serviert ihn mit einem weißen Geschirrtuch über dem Arm. Er sieht aus wie ein Oberkellner in einem Wiener Kaffeehaus. Er stellt das Tablett vorsichtig auf den Couchtisch. Vielleicht kann ich in der Küche beim Vietnamesen arbeiten. Er lächelt süß-sauer. Sein erstes Jobangebot in Deutschland. Aber besser als an Aleppo denken.
Mein Name ist Nicola Richter und ich habe 2013 einen E-Book-Verlag gegründet, also einen Verlag, der E-Books produziert, diese Dateien, die nach nichts riechen und ganz schrecklich sind, weil sie ohne Papier daherkommen, aber die auch ganz wunderbar sind, weil sie eben sehr schnell produziert werden können und daher auf aktuelle Themen reagieren können. Also ein Manuskript, was gerade geschrieben wird, ist dann innerhalb einer Woche verfügbar weltweit. Eine digitale Datei ist sozusagen weltweit verfügbar. Und das hat mich gereizt. Ich veröffentliche mit Mikrotext kurze digitale Lektüren, die mittlerweile aber auch immer länger geworden sind. Die sind episodisch aufbereitet, sodass man sie auch gut unterwegs lesen kann, auf dem Handy oder auf dem Tablet, auf dem E-Reader. Und was mich interessiert, sind eben zeitgenössische Debatten, die literarisch aufgegriffen werden. Und so habe ich mich dann schon mit meinem allerersten Verlagsprogramm 2013 mit einem syrischen Autor herausgewagt, der bisher nur auf Facebook veröffentlicht hatte und den eine großartige junge Arabisch-Übersetzerin Sandra Hetzel entdeckt hatte, ein Schmied damals noch bei Aleppo, und der schrieb eben auf Facebook über seinen Alltag, über das Rauchen, über seine Mutter, auch über die Sehnsucht, eine Frau im Bikini zu sehen, und das alles eben vor dem Hintergrund der syrischen damals noch Revolution, die dann in diesen Bürgerkrieg ging. Und dieser Text ist mittlerweile sozusagen eigentlich ein Markenzeichen von Mikrotext geworden. Abu Zaid heißt der Autor. Der Titel Der klügste Mensch im Facebook ist jetzt auch mittlerweile gedruckt zu beziehen. Und da fing es eigentlich an, dass ich Kontakt hatte mit syrischen Autoren eben über diese Übersetzerin. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich habe auch andere Titel gemacht, zum Beispiel ein Doppelessay zum Asylsystem von einer Aktivistin und Regisseurin, die über die Paradoxien des Helfens schreibt. Das ist auch ein wahnsinnig aktueller Text gerade. Und ein ugandischer Textilkünstler, der hier in unserem Asylsystem sozusagen dauerhaft auf Duldung gestellt wurde, schrieb darüber, wie es sich anfühlt, eben ständig in diesem Heim zu sitzen, nichts tun zu können. Und der ist einer der berühmtesten Asylaktivisten mittlerweile, weil er hat sich aus diesem System herausbegeben. Darüber schreibt er dann auch in diesem Essay: Mein Name ist Bino Biamsi Biakuleka. Und das ist ein Text, der sagt: Ich will nicht mehr, ich will von euch kein Geld, ich will von euch aber auch keine Kontrolle. Tschüss, ich gehe raus aus dem Heim. Ich bin nicht mehr Teil des Asylsystems und ich bin ein Mensch, der darf genauso frei sein wie ihr. Freiheit ist ein Menschenrecht, und so lebt er mittlerweile in Berlin ohne irgendwelche Papiere. Die Polizei kennt ihn, mag ihn und er führt Demonstrationen an. Er ist ein wahnsinnig freundlicher Mensch. Also solche Geschichten kann man dann bei Mikrotext lesen und die sind sozusagen auch Zeitdokumente. Gleichzeitig sind sie natürlich eine Art Reportage, Geschichte, Biografie. Also das sind so Genres, die spielen so zwischen den Genres.
Was ich natürlich kritisiere und weiterhin verwerflich finde, ist, dass in der öffentlichen Debatte die Toten gar nicht mehr vorkommen. Also wenn Sie so wollen, sind die Fluchtwege, haben eine Todesquote von zwischen 20 und 60%. Wenn Sie über das Mittel Mittelmeer flüchten, können Sie sicher sein, dass Ihre Überlebenschancen so bei 50% vielleicht liegen. Und diese Menschen flüchten weiterhin übrigens, also jetzt bei schweren Herbst- und Winterstürmen, flüchten die auf irrwitzigen Schlauchbooten von der libyschen Küste abgehend Richtung Europa und versinken und ertrinken dann. Diese Menschen kommen gar nicht mehr vor in der öffentlichen Debatte, weil wir sie nicht sehen. Und die sterben an der deutschen und dann übersetzt auch an der europäischen Abschottungspolitik, die wir als so wahnsinnig humanitärer Kontinent, humanistischer Kontinent, als der Kontinent der Menschenrechte ja angeblich sind, geboren aus den Idealen der Aufklärung. Ich glaube, das Allerwichtigste dort ist die Frage, was sind uns diese Menschen wert, die da sterben? Sie sterben jeden Tag weiter. Wenn Sie an Alan Kurdi denken, den zweijährigen Jungen, der an der türkischen Küste im Meer schwappte und dessen Bilder um die Welt gingen, in Deutschland nicht so sehr wie in allen anderen Ländern, das ist das stärkste Bild wahrscheinlich, das in den letzten 20 Jahren unsere Zivilisation von sich gesendet hat und dass es in die Geschichtsbücher schaffen wird. Und es wird verdammt schwer, dieses Bild zu korrigieren.
Ich kriege viele Briefe und auch bei Lesungen kommen natürlich die Leute hinterher beim Signieren und sagen mir noch so Sachen auch, dass es ihnen geholfen hat, eine Innenansicht mal zu bekommen, wie so ein Leben tatsächlich so im Alltag aussieht, also so ein Flüchtlingsleben im Matratzenquartier und ja, was machen die Leute eigentlich in diesen Heimen oder warum arbeiten die denn eigentlich nicht und warum haben die alle Handys und so, ne? Also viele haben gesagt, sie haben in dem Buch Antworten auf Fragen gefunden, die sie auch hatten und die sie sich aber entweder nicht zu stellen getraut haben oder keine Gelegenheit hatten. Und manche haben gesagt, ja, dass sie einfach so nah rankommen und dass auch die Schwelle abgebaut wird, also diese Angst vor dem ersten Schritt irgendwie abgebaut wird. Also manche wollen ja irgendwas machen, wissen aber nicht genau, wo anfangen und wie führe ich ein Gespräch oder wie kann ich überhaupt helfen, wenn ich helfen will. Also plötzlich sieht man, dass man den Alltag auch teilen kann, dass es nicht schwierig ist. Also ich bin relativ angstfrei. Und ich hoffe irgendwie auch, dass ich so meine Angstfreiheit vererben konnte an die Leser. Ja, ich bin ja da praktisch das ganze Jahr lang in diesem Männerquartier da rumspaziert und ja, hatte nicht die geringsten Probleme. Ich habe auch keine Probleme erwartet. Und vielleicht ist das der Unterschied. Also viele machen sich ja vorher unheimlich viel Gedanken und gehen da vielleicht auch mit mehr Angst rein. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass die Männer verstanden haben, dass ich gekommen bin, um zuzuhören, um mit den Problemen auch umzugehen, die die Leute dort haben. Und es war ein interessantes und schönes Jahr.
Als sie diesen Satz gesprochen hat, wir schaffen das, und auch deutlich gemacht hat, dass die Menschen, die jetzt also zu Hunderttausenden über diese sogenannte Balkanroute bis nach Deutschland gekommen waren, dass die aufgenommen werden müssen, da hat sie ganz sicher auch nicht nur einer politischen Überlegung folgend, sondern auch einer moralisch-ethischen Überlegung folgend oder einem solchen Impuls folgend, das gemacht, und das war gut und richtig und das hat ja auch in der Welt die entsprechende Anerkennung gefunden. Und dass das jetzt auf eine Weise wieder zerredet wird, wie das gegenwärtig geschieht, ist ein aus meiner Sicht also höchst bedauerlicher Vorgang. Frau Merkel hat die ja auch nicht alle gerufen, wie jetzt immer behauptet wird, sondern die waren schon längst unterwegs. Und es ist mit ziemlicher Sicherheit davon auszugehen, dass die Zahlen nicht geringer gewesen wären, wenn sie diesen Satz nicht gesagt hätte. Nur möglicherweise wäre dann die Auseinandersetzung darüber, was eigentlich geschehen muss, um die Menschen menschenwürdig aufzunehmen und das, was da in der Tat als eine große Herausforderung auf uns zukommt, das auch tatsächlich als Aufgabe anzunehmen. Dann hätte es vielleicht noch massiver, als es jetzt schon der Fall ist, von vornherein nur Abwehrmechanismen gegeben. Und so sind die ermutigt worden, auch hier bei uns im Land, die einen anderen Umgang mit Flüchtlingen für angemessen halten und eben das begründet haben, was die sogenannte Willkommenskultur in Deutschland war und hoffentlich auch noch in Zukunft weiter sein wird.
Das Wort ist ja jetzt auch nicht jetzt gerade entstanden, das gibt es ja schon länger, es wurde sozusagen jetzt nochmal emporgehoben. Man darf nicht vergessen, dass natürlich auf der anderen Seite dieser Willkommenskultur so viele Flüchtlingsheime wie seit Jahren nicht angezündet wurden und beworfen wurden mit Brandsätzen. Und es ist auch wichtig, dass man da hinschaut. Was ich mir wünschen würde, ist, dass diese Willkommenskultur sich nicht darin ergeht, Kisten mit Spenden irgendwo hinzutragen, was auch wichtig ist, aber dass es auch eine politische Debatte wird. Also dass es auch eine aktive politische Diskussion gibt gegenüber den rechten Stimmen. Wir haben das jetzt auf Facebook gestern diskutiert, deshalb ist mir das noch so präsent, wo jemand schrieb, ja, ich poste hier jetzt einiges über diese Anschläge. Und dann sagt er, keiner reagiert mehr. Sind alle schon müde von diesen Nachrichten? Das kann doch nicht sein. Und dann haben wir überlegt, was kann man machen? Und er sagte, naja, wir müssen eigentlich, wenn rechtsradikale, rassistische Äußerungen, diffamierende Äußerungen gegen Flüchtlinge, gegen andere gemacht werden, egal wo, ob es in Social Media ist oder bei unseren Nachbarn oder im Taxi, da müssen wir halt was dazu sagen.
Was jetzt kommen müsste, und da würde vielleicht Willkommenskultur anfangen, wären die nächsten Schritte, die Fragen von, was ist die Vision, wohin geht das, wie kann man den Transfer von Wissen, das diese Menschen mitbringen, von Erfahrung, von Können fruchtbar machen in dieser Gesellschaft? Wie können sie einen Platz in dieser Gesellschaft haben, der über die Nothilfe hinausgeht? Da würde für mich Willkommenskultur anfangen, wenn also ein Land mit seinen Institutionen, mit seinen Kräften tatsächlich ein Programm aufstellt, um mit den Herausforderungen von Fluchtbetroffenen heute in unserem Land umzugehen.
Ein paar Tage später ist Yusuf wie ausgewechselt. Er macht Witze auf Spanisch und imitiert dann offenbar seinen vietnamesischen Chef, der morgens um 6 einkauft und mit ihm um 9 anfängt zu kochen. Er verbeugt sich tief und verbeugt sich noch einmal und sagt mit verstellter Stimme: In Deutschland sind die Ausländer freundlich. Nicht alle, sagt Mariam. Ich habe heute einen Türken laut fluchen gehört, weil seine Tochter in eine Willkommensklasse geschickt wurde, angeblich weil sie nicht gut Deutsch spricht. Wir leben hier schon länger, hat er gemurmelt. Länger als die Lehrerin, die einen französischen Namen hat. Und wir haben euch nicht gerufen. Der türkische Vater war sichtlich erregt. Die Nachrichten aus der Heimat sind inzwischen jeden Tag neue Hiobsbotschaften. Die Eltern von Yusuf sind aufs Land gezogen. Sie wollen Syrien auf keinen Fall verlassen. Die Mutter von Mariam ist im Sommer in der Türkei geblieben und arbeitet dort. Auch sie will bleiben. Mariam wischt sich eine Träne aus dem Gesicht. Es ist nicht gut, wenn die Familie sich nicht sieht. Freunde aus Aleppo sind auf dem Weg, aber wir haben sie aus den Augen verloren. Jede Nacht detoniert irgendwo irgendwas, hatte einer ihrer Freunde gesagt, der in der Stadtverwaltung von Damaskus arbeitet oder gearbeitet hat. Was aus ihm geworden ist? Yusuf ist wieder ernst. Sie brauchen dort keine Bauingenieure mehr. Sie brauchen Totengräber.
Diese Debatte um einen durchlässigeren Kulturbetrieb, die haben wir ja schon lange. Dass sozusagen nicht nur weiße, ältere Männer bestimmen sollen, was in Verlagen erscheint oder was auf die Bühne kommt. Diese Diskussion gibt es ja schon lange. Ich glaube, durch dieses Flüchtlingsthema wird es einfach nochmal brisanter, denn wir müssen uns auf einmal mit der Weltpolitik beschäftigen. Denn es kommen Syrer zu uns direkt aus diesen Kriegsgebieten, traumatisierte Menschen, es kommen Afghanen, es kommen Iraker, die kommen sowieso schon die ganze Zeit, Schwarzafrikaner. Das heißt, auf einmal ist diese Weltpolitik vor unserer Haustür und Beamte im Lager so oder woanders sprechen tagtäglich mit diesen Menschen, die traumatisiert daherkommen. Oft, also nicht alle, aber viele. Ich kenne auch wirklich Leute, die im Lager so als Beamte arbeiten und die sind mittlerweile auch völlig zermürbt und sagen, wir müssen uns diese ganzen Geschichten anhören. Wir sind sozusagen mit dem Krieg auch ausgeliefert und diesen Konflikten. Und das ist, glaube ich, etwas, was es vorher in dieser Intensität nicht gab. Das heißt, der Kulturbetrieb, wenn man ihn als einen Betrieb versteht, der auch Gegenwart transportiert und Gegenwart bedenkt, muss darauf reagieren. Und damit meine ich jetzt nicht, dass jetzt ganz viele Autoren auf einmal sagen, oh, ich protokolliere mal irgendwelche Geschichten und oh, ich bin ein Journalist, ich treffe jetzt einen Asylanten und erzähle dessen Thema, sondern man muss die Leute ermächtigen, selbst ihre Geschichten umzusetzen. Das wird aber ein bisschen dauern. Die müssen natürlich auch Deutsch lernen. Das wird auch wiederum dauern. Die Kinder von ihnen werden in die Schule gehen. Das wird alles dauern. Ich glaube, man muss sich jetzt auf einen längeren Prozess gefasst machen. Und es wäre schön, wenn auf allen Seiten zumindest ein Interesse da ist. Es wird doch wahrscheinlich viele Konflikte geben, Missverständnisse und so weiter. Das kennt man, wenn man keine gemeinsamen Sprachen spricht und andere kulturelle Hintergründe hat. Aber ich glaube, es ist eigentlich eine große Bereicherung, weil es einfach ein Mehr an Perspektive erlaubt. Und ein Mehr an Perspektive ist eigentlich in der Kultur immer gut.
Wir feiern mit meinem Mündel zusammen. Ich habe ja so ein Mündel. Also Mündel ist jemand, dessen Vormund man ist. Und ich bin ehrenamtlicher Vormund. Das kann jeder werden, der unbescholten ist. Die werden sogar gesucht, offenbar nicht per Anzeige vom Bezirksamt, aber es gibt hier in Berlin so eine Organisation, die das vermittelt. Und über diese Organisation habe ich eben einen jungen Mann aus Gambia als Mündel bekommen. Und wir verstehen uns gut und mit dem werden wir auch zusammen Weihnachten feiern. Also der gehört jetzt schon so dazu als zweites Kind sozusagen. Der kennt diesen Rummel hier natürlich schon. Er ist Moslem und er kennt den Koran wirklich zu 3/4 auswendig, was ich ja eigentlich auch beeindruckend finde. Also er war auf einer Koranschule und er ist wirklich sprachlich auch sehr begabt. Und deswegen weiß er natürlich, dass Jesus auch im Koran ein Prophet ist. Also die Geburt von Jesus kommt im Koran vor. Und insofern steht sich da auch nichts im Weg. Mit dem Gott als Vater weiß ich nicht genau, das könnte ein Problem sein. Also Maria ist erst in so einer Höhle, Josef ist weitergeritten und Maria konnte aber nicht mehr weiter, weil sie eben schon Wehen hat. Und dann bleibt sie in so einer Höhle und will dort warten auf die Rückkehr von Josef, der ein Quartier suchen will. Und sie bekommt dort mutterseelenallein dieses Kind und sagt dann diesen wirklich sehr schönen Satz, den ich auch im Buch habe, ach, wenn ich doch vergessen und verschollen wäre. Sie leidet wirklich sehr bei dieser Geburt, wo sie ganz alleine ist und keine Hilfe hat. Und dann fängt auf einmal das Kind an zu sprechen. Und der sagt dann, schau mal, hier ist ein Baum und schau mal, da ist ein Bach. Und dann ist plötzlich der Baum da und dann ist auch der Bach da. Also der zaubert sozusagen seiner Mutter eine zumutbare Situation. Und dann kehrt sie mit dem Kind zu den anderen Menschen zurück. Ja, und das Baby kann schon sprechen.
Meine alten Leute, erzählt Mariam, sind eigentlich sehr nett und ich kann jetzt auch die kleine Jamila immer mitnehmen. Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all. Ein Weihnachtslied haben sie uns beigebracht. Ein Lied, das alle einlädt zur Krippe von Jesus. Jesus ben Mariam, wie ich dann ergänze, und sie lachen noch mehr als sonst. Sie halten mich für eine Muslimin, weil ja alle aus dem Orient Muslime sind. Und da kann ich ein kleines Kreuz tragen. Sie sehen es nicht. Sie sehen mein Kopftuch, das ich oft trage. Und klar, ich bin Muslimin. Neulich haben wir geredet über die Weihnachtsgeschichte und sie waren erstaunt, dass ich sie kenne. Ja, sie ist eine Weltgeschichte und eine Fluchtgeschichte. Da werden Leute gezwungen, ihr Land zu verlassen, weil jemand seine Schäfchen zählen will. Da hat ein Herrscher nachts schlecht geträumt und lässt die Kinder umbringen, weil er Angst hat vor den Leuten und um seine Macht fürchtet. Da sagt dem jungen Paar ein Engel, dass sie fliehen müssen. Angela heißt Engel, stimmt das nicht? Und sie machen sich auf mit Weihrauch, Myrrhe und Gold für die Schleuser, um in das damals sichere Drittland Ägypten zu fliehen. Du machst unsere schöne Geschichte kaputt, sagen einige der alten Leute und seufzen. Aber wahrscheinlich ist es so gewesen. Nicht mal Weihnachten ist heilig.
Was ich bei meiner Arbeit entdeckt habe, ist, dass wir in der Lage sind, den Spiegel vorzuhalten und das, was man vielleicht Selbsterkenntnis nennt, ja, was auch tatsächlich, was die Grundlage überhaupt erst ist, in meinen Augen für das richtige Handeln. Vor dem Handeln kommt immer die Erkenntnis. Das ist eine Aufgabe, die die Kunst leisten kann. Beispielsweise haben wir im Sommer 2014 eine Aktion gehabt, in der wir gefordert haben oder die so vordergründig damit spielt, dass 55.000 syrische Kinder in Deutschland aufgenommen werden können. Also die Bundesregierung hat da grünes Licht gegeben, hat das beschlossen, die Einreise. Wir wollen diese Kinder aus diesem grässlichen Krieg und vor dieser Vernichtungsmaschinerie, das Assad-Regimes retten und zwar nach Deutschland in Sicherheit bringen. Und das hätte eben gemacht, 55.000 Einreisebewilligungen für syrische Kinder. Und in dieser Aktion konnte die Bevölkerung, es wurde relativ breitflächig rezipiert, konnte eben erkennen, dass sie noch nicht mal das Mindestmaß unserer humanistischen Ansprüche, also ich würde sagen 1% aller Kinder, also 55.000 Kinder, UNICEF hat damals von 5,5 Millionen betroffenen Kindern gesprochen, 1% davon zu retten, ist vielleicht etwas, wo Sie und ich unterschreiben würden. Das ist so das Mindestmaß, was man erfüllen muss, um seinen humanistischen Ansprüchen, die wir so im Schulunterricht auch unseren Kindern mitgeben, vielleicht gerecht werden müssen. Das kann Kunst. Also sie kann einen Spiegel vorsetzen und zeigen, dass wir eben nicht so wahnsinnig humanistisch sind, wie wir immer selbst glauben und wie wir uns das zuschreiben.
Das Prinzip, das ich versuche zu propagieren, ist tatsächlich das Prinzip eines solidarischen Wir und nicht eines identitären Wir, über das wir nachdenken sollten in Zukunft. Ein solidarisches Wir insofern, als dass es auf die Common Grounds, auf gemeinsame Werte, auf den kleinsten, der ein sehr großer gemeinsamer Nenner ist, von Verfassung, das ist schon sehr visionär. Unsere Verfassung ist immer noch eine Utopie. Unsere Demokratie ist eine Utopie.
Das Ähnliche passiert auch mit dieser Anthologie, die erschienen ist, Willkommen, Blogger schreiben für Flüchtlinge, wo mehr als 50 Texte enthalten sind von Menschen, die konkret etwas gemacht haben, diese Willkommenskultur gelebt haben, sei es, dass sie Flüchtlinge geschleppt haben von Ungarn nach Österreich oder sei es, dass sie Spenden gesammelt haben. So ist das auch im Moment ein bisschen bei Asaf Alassaf, dem syrischen Autor, den ich im Oktober veröffentlicht habe, mit seiner Groteske Abu Jürgen, Mein Leben mit dem deutschen Botschafter, ein irrwitziger Text, wo er eben beschreibt, wie eine Person, eine syrische Person, sich mit einem deutschen Botschafter anfreundet. Und er lebt eben on and off in diesem Camp in Berlin und hat dann aber immer wieder Lesungen zwischendurch. Und es ist natürlich auch ein Doppelleben, was er gerade führt. Einerseits schläft er auf dem Boden oder auf so Feldbetten in irgendeinem Lager mit 100 anderen Männern aus der ganzen Welt. Und dann geht er auf ein Podium und diskutiert über die neue syrische Literatur. So, das klingt paradox, aber ich glaube, das ist auch eine Stärke, die man demjenigen dann gibt, weil in dieser Zeit des Wartens, in dieser Zeit des Unbestimmtseins, in dieser Zeit, wo er nicht weiß, wie sieht mein Schicksal aus, ich gebe mich sozusagen in die Hände der deutschen Behörden, ich warte auf meine Papiere, keine Ahnung welche, ist es natürlich großartig, einen selbstbestimmten Abend zu haben und zu sagen, nein, ich lese jetzt meinen Text vor. Und das erlebe ich jetzt immer, dass es den Autoren in dem Fall natürlich ihre eigene Stimme wiedergibt, natürlich, ja.
Und es braucht Räume, in denen diese Vision Gestalt annehmen kann, in denen diese Vision in Praxis, im Sozialen, im Kulturellen, im Politischen übersetzt werden kann. Und was da Kultur dazu beitragen kann, ist natürlich massiv, weil Kultur, insbesondere Theater und unsere Kunst, ist natürlich auch dazu da, Übersetzungsarbeit zu leisten, Wörter, Begriffe, Visionen, Konzepte, Verfassung in Abgleich mit Realität zu setzen und genau diese Diskursräume für eine Gesellschaft zu öffnen, weil Theater als Raum spätestens auch nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich ein Raum der Selbstverständigung einer Gesellschaft war und ist, ein Raum, in dem nicht nur Performance, sondern auch Denken stattfinden kann und in dem Dialog stattfinden kann, was über Theater hinausgeht.
Die Kultur kann, glaube ich, zwei Sachen. Also zum einen kann sie die Flüchtlinge, die ja doch wirklich am Rand der Gesellschaft sind und in gewisser Weise immer noch unsichtbar sind, und zwar als Personen. Also wir wissen alle, die stehen da irgendwo in der Schlange vor dem Lageso. Aber das ist ja doch so eine abstrakte Größe. Also diese Leute in die Gesellschaft zu holen durch Projekte, also einfach auch Leuten, die sich nicht so damit beschäftigen, zu zeigen, dass da Menschen mit Lebenserfahrung sind, mit interessanten Geschichten, mit Talenten, mit allem Möglichen. Also was uns eigentlich interessieren könnte, wenn wir nicht so ignorant wären und immer in unserer coolen und hippen Welt rumschwimmen würden. Ich denke, so die Verbindung herzustellen. Also das eine ist, die Flüchtlinge überhaupt anzuerkennen. Also indem man zum Beispiel jemanden auf eine Bühne setzt und ihn erzählen lässt oder einen Film macht, gewinnt er ja eine ganz andere Würde und Präsenz. Und das andere ist das Zusammenbringen des Publikums mit den Menschen, die von anderswoher kommen und das Gespräch irgendwie ermöglichen oder in Gang setzen. Ich glaube, das ist vielleicht wirklich eine Sache, die Kultur speziell kann. Nochmal anders als irgendwelche Organisationen oder Institutionen, die dann vielleicht auch mal so ein Gespräch machen oder so. Aber Kultur hat ja doch so eine andere Potenz im Schaffen von Begegnungen, wo emotional und mit einer anderen Intensität Dinge freigesetzt werden.
Das sieht so aus, wieder ganz banal, ja, dass man zusammen kocht. Das gemeinsame Essen und Trinken, das ist also eine unglaublich kommunikative Art und Weise, miteinander in Kontakt zu kommen und vor allen Dingen sich auf Augenhöhe zu begegnen. Ja? Also das afrikanische Essen und das wie auch immer geartete deutsche Essen, das sind Verschiedenheiten, aber da gibt es keine Hierarchie, um es mal so zu sagen. Bei einem Deutschkurs, das ist schon wieder anders, ja, da muss es halt einen Lehrer geben und dann gibt es die Schüler. Das ist schon eine hierarchische Beziehung. Da sind dann also auch andere Kriterien nochmal maßgebend. Also das meine ich damit, dieses gesellschaftliche Zusammensein. Die Kunst zum Beispiel, Kultur ist so ein Element. Ja. Es gibt etliche von denen, die künstlerisch sehr begabt sind, die zeichnen können oder Musik machen können oder Theater spielen können. Und da findet dann natürlich eine Begegnung auf gleicher Ebene statt, wenn solche Projekte angegangen werden.
Wir haben einen Wettbewerb, berichtet Yusuf Ernst, so als ging es um die Leichtathletik-Weltmeisterschaft im nächsten Monat. Mein Chef und ich, einen Kaffeewettbewerb. Wir trinken beide Kaffee. Er brüht ihn traditionell durch sein Metallsieb und nimmt Kondensmilch dazu, wenn er mal Pause macht. Yusuf rollt mit den Augen, was so viel heißen könnte, dass das eher selten vorkommt. Ich trinke ihn immer mit einer Prise Kardamom. Vorgestern hat der Fan mir seinen Kaffee angeboten, so wie er in Vietnam üblich ist, und ich ihm einen, wie er bei uns in Aleppo getrunken wird. Yusuf macht eine Pause und setzt sich zunächst auf einen Stuhl, nippt an einem kleinen Glas, hält es hoch und verbeugt sich. Dann setzt er sich auf den anderen Stuhl, nippt ebenfalls am Glas, verzieht keine Miene und seufzt. Gracias und vielen Dank. Gestern Abend hat Herr Fahn seine Speisekarte geändert und bei den Getränken steht jetzt syrischer Kaffee, gleich unter dem vietnamesischen. Wettbewerb, sagt Herr Fahn und wischt sich eine Träne aus den lachenden Augen. Wir sind hier in Deutschland und da entscheidet der Kunde. Und er lacht, so als wenn er schon wüsste, wie der Wettstreit der Geschmäcker ausgeht.
Also ich weiß nicht, wie es jetzt mit den syrischen Flüchtlingen wird, weil die sind in einer anderen Situation als die Flüchtlinge, die ich kennengelernt habe. Aber die Flüchtlinge, die ich kennengelernt habe, die warten jetzt ja schon 3 Jahre auf irgendeine Lösung für ihr Leben, auf irgendeine Perspektive. Die wissen, dass in den Ländern, wo sie herkommen, Krieg ist. Die wissen, dass in Italien keine Arbeit da ist und sie wissen, dass sie hier nicht arbeiten dürfen. Und durch diese lange Zeit, die sie warten, staut sich natürlich eine Verzweiflung an. Und das ist ein Jammer. Da geht viel gute Energie verloren, da geht viel Hoffnung verloren und viel guter Wille von diesen jungen Männern. Und das macht mich traurig. Und ich denke, die Chance würde darin bestehen, dass man Leuten, die hierher kommen, um in Frieden zu arbeiten und eben nicht um kriminell zu werden oder um Gewalt anzuwenden oder um Bomben zu schmeißen, sondern die tatsächlich hierher kommen, weil sie vor Gewalt fliehen, dass man mit denen die Verständigung sucht. Denn wir werden wahrscheinlich noch ganz andere Probleme bekommen, wenn man an ISIS denkt, wenn man an Boko Haram denkt und solche Organisationen, die zum Teil ja sehr viel Zulauf haben, gerade von den Verzweifelten in Afrika oder in den arabischen Ländern, dann ist es wichtig, dass man eine friedliche Alternative auch zeigt, dass man zeigt, wie wir hier, die wir so lange Frieden hatten, wie man den Frieden macht, wie man damit lebt, also wie man miteinander auskommt.
Ich bin ja in Kontakt mit den syrischen Autoren in meinem Verlag und einer wohnt auch im Moment on and off bei mir, weil er eigentlich im Lager wohnt und auch eigentlich bei mir nicht wohnen will, weil es ihn beschämt. Das ist jetzt die Frage, ob er Weihnachten bei uns ist oder nicht. Wenn, dann ist er natürlich willkommen. Wir sind aber andersrum dann auch bei einem anderen Autor am ersten Weihnachtstag zum Essen eingeladen, weil die uns auch einladen wollen an unserem Fest und sagen so, nein, wir laden euch diesmal ein. Also es geht jetzt sozusagen auch rückwärts. Also die Gastfreundschaft, die christliche Gastfreundschaft wird jetzt sozusagen von unseren syrischen Freunden gelebt. Also da freue ich mich drauf.
Die Nachrichten der letzten Tage haben Yusuf und Mariam eher verunsichert. Erst willkommen und nun doch nicht. Hat Angela nicht die Wahrheit gesagt? Sollen jetzt alle wieder zurück? Sind wir auf der Durchreise oder angekommen? Vor Yusuf auf dem Tisch liegen fast nur Absagen. Ein Büro in Sevilla würde ihn zwar gerne kennenlernen, er soll doch mal vorbeikommen. Aber wer zahlt den Flug? Fragt Yusuf. Und ein US-amerikanisches Büro mit Sitz in Guatemala-Stadt hätte ihn gern als freien Mitarbeiter für den Nahen Osten. Die kaufen Land im Nahen Osten und in Afrika. Yusuf zeigt auf eine Hochglanzbroschüre und das Anschreiben. Sie kennen sich doch aus, schreiben sie. Sie kennen die Mentalität. Das Grundgehalt soll $800 betragen. Und sie wollen ihn am Umsatz beteiligen. Ein Bauingenieur auf Landeinkaufstour. Yusuf kann es sich nicht vorstellen und rührt in seinem Kaffee mit Kardamom. Ich würde ja auch keinen Waffenhandel oder Menschenschmuggel unterstützen. Sie werden uns schon nicht zurückschicken. Mariam nimmt ihren Mann in den Arm. Vielleicht kann sie bald halbtags arbeiten in der Einrichtung und für neue Flüchtlinge übersetzen. Und wenn es geht, einen Abschluss machen, der hier anerkannt wird. Das ist ein echtes Drama, sagt sie, blättert in ein paar Papieren und spricht mit dunkler Stimme. Sie sind gut, Frau Mariam, aber hier fehlt ein Stempel. Immer fehlt ein Stempel. Ich glaube, ich mache eine Stempelfabrik auf. Sie lacht. Und Yusuf verkauft Kaffee mit Kardamom. Der geht gut bei Herrn Fan. Am Anfang haben seine Stammkunden ihn gekostet und einige bestellen jetzt mal das eine, mal das andere. Jedenfalls bleibt er auf der Speisekarte. Schwieriger ist momentan die Frage nach dem Kindergarten. Jamila plappert Arabisch und singt deutsche Kinderlieder, die die Omas aus der Alteneinrichtung ihr beibringen. Am liebsten würden Yusuf und Mariam ihr, wenn sie bleiben können, zwei Sprachen mit auf den Weg geben. Vielleicht wird sie Spanisch lernen. Ach, ich weiß es nicht. Yusuf macht sich auf den Weg zur Arbeit. Momentan ist noch so vieles unklar.
Anfang der 70er Jahre habe ich Kontakt gehabt zu chilenischen Flüchtlingen. Damit fing das eigentlich bei mir an, also die Begegnung mit chilenischen Flüchtlingen. Und das heißt jetzt nicht nur, man hat die irgendwo getroffen, sondern auch mit denen also zusammen gelebt. Das waren Jahre und wir haben so gelebt, als ob wir bis ans Ende aller Tage gemeinsam hier leben würden. Die Kinder sind gemeinsam aufgewachsen, man hat alles Mögliche zusammen gemacht und sich fast wie eine große Familie gefühlt. Aber als die Voraussetzungen in Chile vorhanden waren, wieder zurückkehren zu können, sind die meisten, die ich kennengelernt habe Anfang der 70er Jahre, auch wieder Ende der 70er Jahre zurückgegangen. Aber die haben etwas mitgenommen, ist ganz klar. Und sind dort natürlich auch in ihrem Land also ganz wichtige Menschen geworden, die am Aufbau eines Landes mitwirken. Und das wird hier, ob das die Syrer sind, die Iraker oder Menschen aus afrikanischen Ländern, wird es ganz genau dasselbe sein. Und insofern ist jede Investition, in Anführungszeichen, in diese Menschen ein Beitrag zu mehr Frieden, Wohlstand und Gerechtigkeit in dieser Welt, egal wo sie dann leben.
Ich würde mir einfach wünschen, dass die Gesetze nochmal überarbeitet würden. Also die Willkommenskultur ist eine wirklich gute Sache und viele Leute stecken privat da sehr, sehr viel Zeit und Energie in diese Organisation und in die Hilfe. Aber ich merke es auch an mir selber, man kommt an Grenzen, weil die Gesetze einfach diesen Leuten keine eigenständige Existenz ermöglichen. Ich kann natürlich viel Geld spenden, ich kann irgendwelche Praktika organisieren oder irgendwie, hier wird mal ein Film gedreht und da wird mal ein Plakat gebastelt. Aber das sind keine Arbeitsstellen für erwachsene Menschen. Und das sind keine Jobs, die Leuten ermöglichen, zum Beispiel eine Familie zu gründen und einfach als Mensch die Lebenszeit zu verbringen. Im Moment ist es so, dass die Flüchtlinge nur hin und her geschoben werden, von Notquartier zu Notquartier, auch von Privatleuten zu Privatleuten, dass sie auf Unterstützung angewiesen sind, weil sie eben gar nicht so schnell auch in Arbeitsstellen gebracht werden können. Aber ich glaube, da müsste einfach auf Gesetzesebene was anderes passieren.
Deswegen glaube ich, braucht diese Gesellschaft ganz, ganz dringend und dieses Land einen Diskurs darum, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Und dieses Wie ist tatsächlich wichtig. Und noch verharrt Deutschland zum Teil beim Ob.
Flüchtig.
Willkommen.
Flüchtig willkommen.
Wie Kulturschaffende. Das Einwanderungsland Deutschland gestalten.
Wie Kulturschaffende das Einwanderungsland Deutschland gestalten. Mit Jenny Erpenbeck, Shermin Langhoff, Nicola Richter, Jürgen Quandt und Philipp Ruch. Mit Musik von Anwar Brahem. Gesammelt von Imke Schridde, Anne-Dore Krohn und Jürgen Gressel-Hichert. Die Texte der Kurzgeschichte Kardamom und Zitate aus den Evangelientexten zu Weihnachten las Alexander Kuhn. Schnitt Barbara Hingst, Produktion Gabi Klusmann, Regie Roman Neumann.
Und ich schließe mich solidarisch dem Wir schaffen das an und würde sogar einen Schritt weiter gehen und würde sagen, wir müssen uns Sisyphos wirklich als glücklichen Menschen vorstellen. Im Sinne von Marathonarbeit, im Sinne von Menschheitsmarathon. Ich glaube, wir haben gar keine andere Chance, als es zu schaffen. Auch da ist die Frage, wie wir es schaffen.